17 Uhr hier auf Radio Rheinwelle 92,5, der Sender für Mainz, Wiesbaden und die Region. Ein kleiner rechtlicher Sendehinweis ergeht. Ab jetzt ist Radio Rheinwelle 92,5 nicht mehr Herr seines eigenen Studios und damit auch nicht mehr verantwortlich für die gesendeten Inhalte. Denn im Rahmen des offenen Gruppenradios, kurz OGR, sind dies die sendenden Vereine, die dafür verantwortlich sind. Und in der nächsten Stunde wird das sein der Ambizio e.V., heute in der Sendung mit dem Chaos Computer Club Mainz, der euch durch eine hoffentlich chaotische und trotzdem informative Sendung leiten wird. Viel Spaß!
Hallo erstmal, herzlich willkommen an alle ihr da draußen. Wie gesagt, heute sind wir hier am Mikro der Chaos Computer Club in Mainz und die heutige Sendung geht zum Thema Datenschutz im Allgemeinen. Wir werden dazu verschiedene Aspekte ansprechen und im Wesentlichen geht es um die Fragestellung, warum Daten schützen, warum, also welche Formen von Daten sollte man schützen und vor wem, und das werden wir eben heute genauer ausführen. Ich sag jetzt erstmal ein bisschen was zu uns. Also wir sind der Chaos Computer Club Mainz. Wir bestehen seit 2 Jahren. Wir feiern morgen unsere 2-Jahr-Feier. Und wir treffen uns generell eigentlich jeden Dienstagabend um 7 Uhr in der Kreativfabrik. Für alle, die das nicht kennen, das ist am Schlachthof in Wiesbaden. Der sollte eigentlich bekannt sein. Und praktisch da gegenüber ist noch ein anderes Gebäude, steht auch Kreativfabrik dann, und da sind wir jeden Dienstagabend zu finden. Ja, jetzt gibt's erstmal wieder Musik und ich hoffe, ich wünsche uns allen eine gute Sendung, und ja, wie gesagt, jetzt erstmal Musik.
Despair and ecstasy. One night in Bangkok.
So, hallo, hier ist wieder das Chaos Radio oder der Mainzer Chaos Club mit unserer Sendung zum Datenschutz. Und jetzt stelle ich erstmal meine Gäste vor, die ich heute hier habe. Ich bin ja nicht alleine gekommen. Das ist einmal der Tanjev Moos und einmal der Kai Beckmann, die mich hier im Studio unterstützen. Und ja, Tanjev, jetzt sag doch zum Beispiel mal was
ja,
zu dir.
Ich bin der Tanjev Moos, ansässig hier in Wiesbaden, immerhin schon seit 3 Jahren. Ich gehe, wie man unschwer vermuten lässt, auch in den Chaos Computer Club in Wiesbaden. Ich studiere nebenbei auch Informatik im 7. Semester inzwischen und werde hoffentlich in 3 Semestern auch abschließen, erfolgreich. Ja, so viel zu mir.
Ja, danke. Dann
Kai. Ja, ich bin der Kai Beckmann. Ich wohne zurzeit in Eltville, studiere auch Informatik in Wiesbaden und meine Freizeit verbringe ich dann auch teilweise beim Chaos.
Ja. Ja, und jetzt stelle ich mich auch mal vor, damit ihr auch mal wisst, wer hier eigentlich die ganze Zeit mit euch redet. Ich bin der Jonas Otte, oder auch Elch genannt, ja, von meinen Kollegen. Ja, und jetzt stelle ich euch mal erstmal kurz das Programm vor, also was wir heute vorhaben. Gleich fangen wir gleich an mit der ersten Frage, oder praktisch die Definition, was ist eigentlich Datenschutz? Dann werden wir, also da werden einige Beispiele genannt, die praktisch mit Datenschutz zu tun haben, wovon wir auf 2 später genauer eingehen. Dann werden wir uns mit der eigentlichen Frage der Sendung beschäftigen, eben Datenschutz, warum eigentlich? Oder was passiert, wenn man Daten eben nicht schützt? Dann seid ihr später auch aufgefordert, vielleicht hier anzurufen, beziehungsweise uns irgendwie mitzuteilen, was ihr so denkt, ob ihr Erfahrungen mit dem Thema habt. Und dann am Ende werden wir allgemein über das Thema diskutieren, eigene Sachen mit einbringen, etc. So, wie gesagt, jetzt geht's erstmal um die Definition von Datenschutz. Um was ist Datenschutz eigentlich? Also, damit wir jetzt diesen Begriff werden wir jetzt dauernd benutzen und damit wir den erstmal definieren, sagt uns der Tanjev jetzt erstmal, was man sozusagen unter Datenschutz versteht.
Ja, wir wollen die ganze Frage ja nicht allzu juristisch angehen. Ich habe schon gesagt, ich studiere Informatik. Das heißt, vom Recht habe ich nicht ganz so viel Ahnung wie von der Technik. Es soll aber auch nicht nur um die Technik gehen, sondern mehr um das Warum. Daten, die man schützen kann oder auch nicht schützen kann, das heißt persönliche Daten, sind zum Beispiel sowas wie Adressen, seine E-Mail-Adresse, alles, was man so von sich gibt in Foren, im Internet, was man bei eBay kauft, für wie viel Geld man kauft, wie viel Geld man auf dem Konto hat, aber auch alles, was man selbst sagt, gehört zu den persönlichen Daten, die eventuell schützenswert sein könnten. Alles, was andere Leute über mich sagen, gehört sogar auch zu den Daten, die eventuell schützenswert sind. Weil das kann mich ja zum Beispiel auch in Misskredit bringen, wenn jemand irgendwelche bösartigen Sachen über mich behauptet, seien sie nur jetzt richtig oder falsch. Das ist jetzt vielleicht keine ganz richtige Definition, aber um das Thema soll es gehen. Das ist jetzt so ein kurzer Umriss, um welche Daten es überhaupt gehen soll.
Ja, und also du hast jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, wo man praktisch Daten preisgibt, in was für eine, also was für Medien, also es ist ja hauptsächlich, wir Computermenschen, bei uns ist es ja hauptsächlich irgendwie im Internet oder über E-Mails und so weiter. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, bei Datenschutz denkt man natürlich immer erst ans Internet. Das heißt zum Beispiel, E-Mails, die ich verschicke, werden von verschiedenen Leuten gelesen oder könnten zumindest von verschiedenen Leuten gelesen werden. Datenschutz ist aber auch zum Beispiel bei der Payback-Karte ein Thema, wo Unternehmen mittels dieses Payback-Systems Daten über mich sammeln, nämlich zunächst mal mein Namen, meine Anschrift und diese Sachen und natürlich, was ich kaufe und Rückschlüsse ziehen können auf meine Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn ich Pampers kaufe, habe ich möglicherweise ein Kind. Solche Sachen. Selbst wenn ich das nicht explizit angebe. Wo kann man noch auf Daten treffen? Die neue Gesundheitskarte beispielsweise, wo optional sogar Gesundheitsdaten, also die Krankheitsgeschichte, in diesem Gesundheitskartensystem gespeichert werden soll, damit ein anderer Arzt, der die Diagnose nicht gestellt hat, trotzdem sehen kann, was mir fehlt, was dann auch vorteilhaft sein kann. Daten werden, wo werden noch Daten?
Bei jeder Menge Preisaufschreiben, bei denen man gerne mitmacht, da werden jede Menge Adressdaten gesammelt.
Richtig.
Also meistens da, wo man irgendwas gewinnen kann, weil die Leute verschenken ja. Also sie verschenken zwar dann sachlich was, aber die wollen natürlich auch irgendwo daran verdienen.
Das ist ein sehr gutes Geschäft. Also mit Adressdaten kann man sehr gut Geld verdienen.
Richtig, aber nur wenn man viele davon hat. Eine einzelne Adresse wohl kaum.
Ja gut, das lässt sich ja wie gesagt durch solche Sachen sehr gut machen. Ja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was gehört, um was es eigentlich geht. Und jetzt hören wir erstmal noch ein bisschen Musik. Und danach werden wir auf das Beispiel E-Mail nochmal genauer eingehen. Also als das Beispiel eben für Datensicherheit im Netz. Und auch nochmal diese Patientenkarte ansprechen und was es eigentlich genau damit zu tun hat. Und worum es da geht, welche Daten da ungefähr drauf gespeichert werden. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine Musikpause. Here's a little number I wrote the other day while out duck hunting with a judge. Quack. Fuck you very much, the FCC. Fuck you very much for fining me. $5,000 a fuck, so I'm really out of luck. That's more than Heidi Fleiss was charging me. So fuck you very much, the FCC, for proving that free speech just isn't free. Clear Channel's a dear channel, so Howard Stern must go. Attorney General Ashcroft doesn't like strong words, and so he's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much. So fuck you very much, dear Mr. Bush, for heroically sitting on your tush. For Halliburton, Enron, all the companies who fail, let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail. She's an uppity rich bitch, and at least she isn't male. So fuck you all so very much. So fuck you, dickhead Mr. Cheney too. Fuck you and fuck everything you do. Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart. As far as I'm concerned, you're just a pasty-faced old fart. And as for Condoleezza, she's an intellectual tart. So fuck you all so very much. So fuck you very much, the EPA, for giving all Alaska's oil away. It really is a bummer when I can't fill my Hummer. The ozone's a no-go zone now that Arnold's here to say the nuclear winter games are going to take place in LA. So fuck you all so very much. So what, the planet fails? Let's save the great white males. And fuck you all so very much.
Ja, hallo, hier ist wieder der Jonas und wie gesagt, jetzt, wie schon angekündigt, geht es jetzt um das genaue Beispiel E-Mail für als Beispiel für Datensicherheit im Netz. Und dafür wird jetzt uns der Tanjev was erzählen, wie das mit den E-Mails ist.
Bitte. Ja, die Frage ist ja, man hört ja manchmal von PGP, diesem Pretty Good Privacy, das heißt E-Mails verschlüsseln, das kann man machen, das mache ich zum Beispiel selber auch, funktioniert sehr gut. Die Frage ist, warum mache ich das? Und die Frage ist deswegen, vor wem habe ich eigentlich Angst? Also wer könnte meine E-Mails möglicherweise lesen, von dem ich das nicht möchte, dass der meine E-Mails liest? Dazu muss man mal ein bisschen erläutern, wie E-Mails überhaupt durch das Internet wandern. Die E-Mails wandern zum Beispiel bei mir zunächst mal auf einen Computer, der einem Kumpel von mir gehört. Und der leitet die weiter. Wenn ich zum Beispiel dem Kai eine E-Mail schreibe, der hat eine Adresse bei GMX. Das heißt, die E-Mail würde dann weitergeleitet werden zu GMX, würde da auf einem Computer ankommen, bis der Kai sich die dann da abholt von zu Hause. Also das bedeutet, dass zum Beispiel mein Kumpel die E-Mail lesen kann, weil die ja bei dem auf dem Rechner liegt zwischendurch, bevor die weitergeleitet wird. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass GMX die E-Mail lesen kann, bevor der Kai die sich abholt. Es gibt auch die neue Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Die ist seit dem 01.01. diesen Jahres in Kraft, also mittlerweile seit 10 Monaten. Die sieht vor, dass alle größeren Anbieter von E-Mail-Konten und auch von Telefonanschlüssen und so weiter eine Abhöreinrichtung vorsehen müssen, sodass die Polizeien und auch der deutsche Geheimdienst E-Mails, Telefonate und so weiter abhören können, ohne dabei sozusagen selbst entdeckt oder erwischt zu werden. Das heißt, auch die Polizei kann auf richterlichen Beschluss meine E-Mail lesen, weil GMX ist ja immerhin so groß, dass die diese Abhöreinrichtungen haben müssen. Die E-Mail, wenn die von dem Computer von meinem Kumpel bis zu GMX übertragen wird, läuft ja durchs Internet. Sonst bräuchten wir das Internet ja nicht. Im Internet hopst die von einem Computer zum nächsten und findet irgendwie ihren Weg, bis die halt am Zielort ankommt. Diese ganzen Computer, wo die vorbeikommt, gehören irgendwelchen Leuten. Diese Leute können meine E-Mails zum Beispiel auch lesen. Unterwegs kann die E-Mail und wird die E-Mail sehr wahrscheinlich auch vom amerikanischen Geheimdienst zum Beispiel abgehört. Das bedeutet, dass auch die NSA meine E-Mail lesen kann, wenn sie möchte. Es ist auch recht wahrscheinlich, dass die E-Mails nach Schlüsselwörtern durchkämmen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, in der irgendwie Bush und Bin Laden vorkommt und außerdem noch sowas wie Selbstbauanleitung für Bombe, Selbstmordattentat, bla bla bla.
U-Bahn.
U-Bahn, London könnte man noch, 11. September ist sehr gut. Dann könnte es gut sein, dass die irgendwo in Amerika bei der NSA auf einem Bildschirm landet und jemand meine E-Mail liest. Gut, ob der sich dafür interessiert, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber jetzt erstmal die Frage, wer könnte die denn lesen, wenn ich sie nicht verschlüssel? Ja, das wäre dann bei den E-Mails, das wären halt eine ganze Menge Leute. Jetzt natürlich diese Frage, könnte ich irgendjemandem seine E-Mail einfach lesen? Die Antwort ist nicht so leicht. Es sei denn, die kommt auf meinem Rechner vorbei. Das ist aber nicht wahrscheinlich, weil mein Rechner nicht so direkt im Internet angeschlossen ist. Das heißt, ich habe halt, wenn ich eine E-Mail lesen will, eher Schwierigkeiten damit. Es sei denn, er schickt sie an mich, dann geht's natürlich. Das wären so die Leute. Die Frage ist natürlich, ob ich das will. Ich kann es verhindern, indem ich die E-Mail verschlüssel. Die meisten Leute auf dieser Welt wären dann nicht in der Lage, die zu entschlüsseln. Selbst die NSA wird sich wohl sehr schwer tun. Die kriegen zwar entschlüsselt, die Frage ist halt immer, in welcher Zeit. Sowas braucht Zeit. Und wenn die 3 Jahre brauchen, ist das meistens uninteressant. Ja, damit gebe ich zurück an unseren
Moderator. Also noch eine kurze Verständnisfrage. Also es wird generell überwacht. Es wird also nicht ausgewählt, sagen wir, der könnte Dreck am Stecken haben, da gucken wir mal lieber. Also es wird generell dieser ganze Datenverkehr komplett überwacht.
Du meinst jetzt von den deutschen Polizeien?
Ja, also ja. In unserem Fall, was uns sozusagen betrifft hier.
Von den deutschen Polizeien nicht. Das heißt, diese E-Mail-Anbieter müssen die E-Mails nur speichern. Und die Polizei kann bei Bedarf und darf auch nur auf richterlichen Beschluss hin diese E-Mails abrufen und lesen. Das ist so ähnlich wie bei einer Hausdurchsuchung. Also die könnte jederzeit bei mir vorbeikommen, wenn die denn richterlichen Beschluss hätte und dann mein Haus durchsuchen. Das würde gehen. Mhm. Aber natürlich so ganz einfach nur so geht's natürlich wieder nicht. Und das ist bei den E-Mails genauso. Beim NSA ist es ein bisschen anders. Die haben das Echolon-Projekt, so nennt sich das. Das ist ein weltweites System, das diese E-Mails, die durchs Internet wandern, ungefragt einfach mal so durchscannt und so die interessantesten auswählt und nach Amerika weiterleitet oder so. so dass die sich darum kümmern können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bestimmte Zielpersonen dann halt bevorzugt von denen überwacht werden, dass man sagt, naja, der und der hat das und das Profil, der ist irgendwie, kommt aus dem Balkan, keine Ahnung. Von dem lesen wir die E-Mails einfach generell mal, weil der scheint da irgendwie Ahnung von zu haben, von den Sachen, die uns interessieren.
Okay, also da sieht so aus, dass das irgendwie mysteriös ist oder verdächtig.
Genau.
So, der Kai sagt uns jetzt noch was zur Patientenkarte.
Ja.
Und das ist was das da genau, worum es darum genau geht.
Nächste große Projekt der Bundesregierung. Was soll das eigentlich sein? Also zurzeit rennt jeder mit so einer kleinen Plastikkarte seiner Krankenkasse durch die Gegend, auf der Adresse und ähnliches gespeichert ist. Und Ziel ist es nun, eine Karte für alle auszugeben. Das heißt, jeder Deutsche, Bundesbürger oder hier lebender Ausländer bekommt eine solche Karte, auf der seine Adresse, sein Name, seine Krankenpatientennummer und die Krankenkasse gespeichert ist. Und zusätzlich ist geplant, spezielle Schlüssel und digitale Unterschriften da unterzubringen, so dass es möglich ist, die Krankengeschichte eines jeden Patienten zentral zu speichern, so dass, wenn man den Arzt wechselt, jeder Arzt Zugriff auf die gesamte Krankengeschichte und Diagnostiken und ähnliches hat. Das soll dazu führen, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden und allgemein die Kosten im Krankenwesen gesenkt werden. Dieses Endziel, sage ich mal, wird aber noch nicht erreicht. Dafür ist es nämlich sehr kompliziert. Es ist nämlich die Frage, wie will man es sicher machen? Und deswegen wird im ersten Schritt nur einfach die Rezepte, die man normalerweise ausgedruckt bekommt, auf der Karte direkt gespeichert. Das heißt, man geht dann mit seiner Karte in die Apotheke und kriegt dann so die Medikamente. Nun ist die Frage, das hört sich ja alles irgendwo etwas kompliziert, aber doch ganz nett an. Warum könnte das gefährlich sein? Nun, zurzeit ist es so, dass alle Krankendaten irgendwie beim Arzt, dem jeweiligen Arzt des Vertrauens liegen. Und dort sind sie von Arzt zu Arzt gesehen relativ sicher. Wenn sie nun in Zukunft auf einem zentralen Platz gespeichert werden in der Bundesrepublik, besteht natürlich die Gefahr, dass irgendwer Zugriff auf die Patientendaten und die Krankendaten bekommt. Was natürlich sehr, sehr private Daten sind. Des Weiteren wäre es theoretisch möglich, dass irgendwelche Arbeitgeber oder ähnliches es irgendwie schaffen, Zugriff auf die Daten zu bekommen und könnten sich natürlich vorstellen, dass sie dann gesunde Arbeitnehmer bevorzugt einstellen, was natürlich eigentlich nicht erlaubt ist, aber es wäre möglich.
Mhm. Also da ist es, also wie du schon gesagt hast, durch diese Zentralisierung der Daten ist halt wirklich das Potenzial, weil sonst kann man ja, sonst müsste man praktisch zu jedem einzelnen Arzt hinrennen und ihn um die Daten bitten, beziehungsweise, ja gut, in dem Fall bittet man ja nicht, aber man müsste sich sozusagen bei jedem einzelnen Arzt die Daten holen und so hat man sozusagen von allen Bürgern, die irgendwie jemals mal bei einem Arzt gewesen waren. Weil wenn man zum Arzt geht, muss man sich ja praktisch erstens versichert ausmelden, sonst wird man ja gar nicht behandelt. Oder wollen natürlich auch irgendwie sehen, dass das finanziell abgedeckt ist. Muss man sich ja sozusagen registrieren und in dieser riesen Datenbank werden ja dann wirklich jeder Mensch drin, der irgendwie jemals mal beim Arzt gewesen ist, ab dieser Laufzeit. Ja, und das ist natürlich schon was anderes als diese jeweilige Speicherung bei den einzelnen Ärzten. So, der Tanjev meldet sich noch zu Wort.
Mal zu den Arbeitgebern zum Beispiel, die würden sich quasi in dem Fall als Hacker betätigen und diese zentralen Computer, sage ich mal, irgendwie da eindringen, obwohl sie ja eigentlich nicht dürfen. Und da die Daten, war das jetzt ungefähr so gemeint? Weil
man muss noch sagen, also Zugriff auf die Daten erhält man über die Patientenkarte. Auf dieser Patientenkarte sind entsprechende Schlüssel und Signaturen gespeichert. Das sind so elektronische Magic-Zeugs, womit sichergestellt wird, dass nur ein Berechtigter auf die Daten zugreifen kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Arbeitgeber sagt, ja, wir würden Sie jetzt gerne einstellen, aber könnten Sie uns vorher nochmal Ihre Patientenkarte geben? Wir brauchen zum Beispiel Ihre Krankenkasse und Ähnliches. Ist ja relativ einfach,
elektronisch auslesbar.
Versicherungsnummer.
Zum Beispiel.
Ja. Genau. Und wenn es jetzt nun irgendeine Möglichkeit gibt, dass Sie es geschafft haben, dann auf diesen zentralen Server zu kommen, jemanden, der dazu neigt, ohnmächtig zu werden oder relativ häufig krank ist, wird dann natürlich seltener eingestellt.
Also so kann man praktisch einzelne Menschen anhand ihrer Krankendaten sozusagen überprüfen und praktisch aussortieren.
Und man müsste dann auch kein Arzt sein, um an die Daten zu kommen, sondern es reicht einfach, diese Karte zu haben und praktisch ein Lesegerät, und dann kann man sich da verbinden. Diese
Daten,
und
die Daten halt zu öffnen.
Quasi. Ja, also ja, in der Theorie ist noch vorgesehen, dass eigentlich nur ein Arzt das kann. Das Problem ist, die Leute, die sich das ausdenken, das ist alles sehr mit heißer Nadel gestrickt, und alle paar Wochen ändert es sich und sie merken, dass das ganze Projekt doch ziemlich groß ist. Also ich sag mal so, die Maut ist verglichen mit diesem Projekt unbedeutend.
Und da sieht man ja schon was.
Und das hat auch schon nicht funktioniert, ja.
Ja.
Genau.
Kleine Kritik. Ja, also jetzt haben wir sehr viel über die Art von Daten gehört oder wie man Daten schützen sollte. Jetzt gibt's erstmal nochmal Musik, und nach der Pause beschäftigen wir uns dann nochmal genauer mit der Frage, irgendwie, wovor schützen wir Daten genau und warum eigentlich? Bitte. We'll be right back.
just might stop to check when I'm walking. I stop and I'm so strung out and I'm high as a kite. I just might stop to check your body and beats. I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop and I'm so strung out, I'm high as a kite. I just might stop to check you out. Let me go out like I whisper in the sun. Let me go out, big hands, I know you're the
I'm not afraid to die.
So, wir haben jetzt den Padelun in der Leitung. Das ist sozusagen der Spezialist für Datenschutz im großen C. Das ist also das deutschlandweite Chaos, der ursprüngliche Chaos, Chaos Computer Club. Und der Tanjev hat sich jetzt sozusagen bereit erklärt, das Telefoninterview zu machen.
Ja, und dann geht's jetzt auch los. Wenn ich Glück habe, habe ich den Padelun jetzt in der Telefonleitung. Padelun, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören. Kannst du mich auch hören?
Ja, hier im Studio kann ich dich hören. Können unsere Hörer uns...
Hallo.
Können unsere Hörer uns hören, Daniel? Ja, supergeil.
Die Hörer nicken,
ja. Ja, die Hörer nicken schon. Ich sehe es, ja, richtig. Okay, Padelun, du kennst dich mit Datenschutz aus?
Naja, so ein bisschen halt, ne?
Ja, warum denn?
Ach, warum? Ich habe mal vor vielen Jahren angefangen, damals, als es das große böse Internet noch nicht gab, eine Mailbox zu betreiben. Mailbox war die Möglichkeit, Mail und News auszutauschen. Und da war ich dann so der Systembetreiber. Und du glaubst gar nicht, was, wie viel macht man als Systembetreiber über seine ganzen vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder auch User genannt hat. Und ich dachte mir, oh verdammt, ich selber bin ja auch woanders, in anderen Mailboxen drin, da haben auch so Leute solche Macht über mich und können letztendlich ganz viel manipulieren oder einfach nur gucken, was ich maile. Und dann habe ich angefangen, mir ganz intensiv Gedanken über Datenschutz zu machen, weil ich einfach A, auch gar nicht wissen wollte, was mein Kumpel Matthias mit Marion sich mailt und ich auch letztendlich auch das gar nicht die Möglichkeit haben wollte, da überhaupt ranzukommen, sodass Matthias niemals überlegen könnte, hey, ob Padelun wohl mitliest. Und dann dachte ich mir, Kommunikation muss einfach so sein, dass Techniker oder Leute, die irgendwie Zugriff auf die Systeme haben, nicht einfach auf andere zugreifen können, alles mitlesen können oder sonst was machen können. Und da fing ich mich an, mit Datenschutz zu beschäftigen. Und was ich dann erlebt habe und mitgemacht habe und erforscht habe, ach, das füllt schon ein paar Bände, ja.
Ja, das glaube ich. Wir haben eben über E-Mail geredet. Hast du das Radio an zu Hause?
Nein.
Oder so? Bei uns pfeift seit Bissal.
Ja, die Chaoswelle kommt nicht bis Bielefeld.
Ja, wir haben einen Livestream im Internet auch.
Ah, das kommt doch garantiert mit Verzögerung und würde nicht pfeifen.
Ja, das mag sein. Okay. Wir haben uns eben über E-Mail unterhalten hier im Studio. Ah. Hörst du das Pfeifen?
Ich höre das Pfeifen auch ganz
herzlich.
Das ist ein tolles Pfeifen. Es gibt ja verschiedene Arten von Pfeifen. Es gibt die Pfeifen, die pfeifen, und Pfeifen, die sind einfach nur Pfeifen.
Okay, dann zurück zur Technik. Wir haben uns überlegt, wer eigentlich unsere E-Mail lesen kann, so auf dem Weg. Sowas wie zum Beispiel der Betreiber GMX, wenn ich an GMX eine E-Mail schreibe. Leute wie die deutsche Polizei, die E-Mails abhören können nach der neuen deutschen Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Ein paar Leute, die an den Knotenpunkten im Internet sitzen, wo die E-Mail mal vorbeigehuscht kommt. Das heißt... Die Frage, die jetzt bleibt, ist, wieso sollte ich eigentlich nicht wollen, dass diese Leute meine E-Mail lesen, solange die jetzt nicht irgendwelche anzüglichen Sachen oder irgendwelche ganz persönlichen Sachen enthält, sondern nur so allgemeines Blabla, sag ich mal. Wieso sollen die Leute das möglichst nicht lesen?
Da frage ich doch mal gleich ganz andersrum und hoffe, dass ich mich durch die Pfiffe durchsetzen kann. Warum sollte ich begründen, dass jemand das nicht liest? Also, ich muss einfach mal sagen, das ist erst einmal mein ganz tiefstes Recht, dass, wenn ich mich mit jemand anderem unterhalte, sei es schriftlich, sei es telefonisch, da sich nicht jemand anders einschaltet und einfach mitliest. Das ist einfach ein Recht und das muss so sein. Und es braucht das überhaupt nicht zu begründen. Kein Mensch muss begründen, warum er eine Privatsphäre haben möchte. Insofern ist der Satz also die Überlegung, warum, ach, ist mir doch egal, ist gar nicht notwendig, sondern es hat einfach keiner zu tun. Und die Leute, die es machen, und die solche Übergriffe tun, die sollten sich schämen. Also früher hat man gesagt, stell dich in die Ecke und schäm dich, da guckt man nicht, man schaut nicht durchs Schlüsselloch und so weiter. Nicht? Und da müssen wir auch mal wieder hinkommen, dass man einfach sagt, nee, moralisch ist das völlig, völlig unokay. Und ich denke, das müssen wir uns einfach auch wieder bewusst machen. Eben einfach zu sagen, geht dich nichts an, geh weg, lass mich in Ruhe.
Ja, bei uns, ich habe in meiner Umgebung, wenn ich jetzt nicht gerade mit irgendwelchen Chaoten spreche, die vom Datenschutz ohnehin selber viel halten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass so ein Umschwung gekommen ist, also von, ach, man guckt nicht durchs Schlussloch hin zu, ist mir ja eigentlich egal, ich mache ja nichts Verbotenes. Viele Leute sind der Meinung, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Das heißt, ich mag vielleicht das Recht haben, irgendwie, dass mir keiner zuguckt oder zuhört oder was auch immer, aber im Grunde ist es mir völlig egal. Was sagt man solchen Leuten? Ist das ein Grundrecht, dass ich sage, meine E-Mails darf man lesen, es ist mir egal und ich mache von meinem Recht Gebrauch, das öffentlich sozusagen so zugänglich zu machen?
Naja, das können Leute schon tun und machen ja auch ganz viele. Aber wir müssen uns einfach vorstellen, dass mittlerweile, anders als früher, ja, zu Zeiten, als man Privatsphäre entwickelt hat, da gab es halt sowas noch nicht. Also Telefon ist auch ein recht junges Medium, E-Mail sowieso. Ja, da war das gar nicht möglich. Heutzutage kann man allein, wenn man schon irgendwo bezahlt per Karte oder wenn man sich irgendwo in ein Flugzeug bucht, ja, es läuft durch Netze, es ist in Zentralrechnern, ja, da muss ich einfach wissen, darüber gibt es Machtstrukturen auf Leute, die dann zugreifen können. Und die wollen dann gar nicht nur unbedingt auf diese einzelne Information zugreifen, dass Herr Müller am so und so vielten um so und so viel Uhr, so und so viel Geld für den und den Artikel ausgegeben hat, sondern sie wünschen sich die ganzen Profile. Wenn ich nämlich viel weiß über Herrn Müller, ja, lauter Informationen, die vielleicht für sich genommen völlig egal sind, dann kann ich den nämlich kontrollieren, dann kann ich den manipulieren, dann kann ich dem genau die Werbung schicken, die ich brauche, damit er wirklich ultra rechts wählt, falls ich der Käufer der Daten eine rechte Partei ist oder ähnliches. Ich kann Leute einfach dazu bringen, nicht frei zu sein. Und dafür haben wir nicht, ja, also zu den Zeiten unserer Vorfahren wurde nicht gekämpft um Freiheit und sich vergossen, dass wir heute die Freiheit mal so eben schnipp dahin schießen lassen.
Das ist richtig. Du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht mit der Werbung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwelche Firmen Daten sammeln, um auch ihre Verkaufsstatistiken zu verbessern, damit ich halt, um Kunden gezielter zu bewerben, um Werbungskosten auch zu sparen und so weiter. Gibt es noch andere Beispiele von Macht und Manipulation außer Werbung?
Naja, Werbung ist dann wieder so ein Nebenteil. Also Werbung ist wird oft verwendet im Datenschutz. Also dann werde ich zugemüllt. Ist gar nicht mehr so. Letztendlich ist es zum Beispiel auch viel ärgerlicher, wenn man plötzlich keine Werbung mehr bekommt, weil ich dann zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit habe zu sehen, was es denn sonst noch gibt, außer dem, was Leute sich überlegt haben, was für mich passend ist. Also, folgendes Beispiel, Amazon. Ich nehme das jetzt mal fiktiv. Kennt jeder, ist so ein Buchding. Wenn ich da ein Buch anklicke, kommt raus, Leute, die das Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Kennt auch jeder. Ist manchmal sogar ganz witzig, nicht? Wenn man sieht, dass Leute, die PGP-Verschlüsselungsprogramm gekauft haben, auch noch gleich Pornos gekauft haben. Aber jetzt geht's noch weiter. Die Startseite sieht schon ganz anders aus. Das Programm hat mich erkannt. Ich bin halt Herr Müller und dann hat das Programm mir lauter Bücher hingesetzt, die neu erschienen sind. Aber nur Bücher, von denen sie glauben, dass sie mein geistiges Niveau treffen. Sie werden niemals dahin gehen, mir dann Bücher hinzusetzen, die mein geistiges Niveau übersteigen. So könnte ich die ganze Zeit also in meinem kleinen, dummen Ghetto bleiben und glauben, Britney Spears sei der Weltstar Nummer 1 und niemals dahin kommen zu begreifen, dass Britney Spears halt einfach nur ein Kommerzartikelchen ist und mit Kultur so viel zu tun hat wie ein Motorboot mit einer Badewanne. Das heißt, diese Sachen bringen uns dazu, dass wir uns nicht weiterentwickeln können. Wenn wir manipuliert werden, werden wir uns nicht weiterentwickeln, sondern nur auf einer Linie geführt, dass wir auf der einen Seite irgendwo Geld einnehmen und es auf der anderen Seite wieder ausgeben. Wir sind dann nur die Leute, die dafür da sind, um die Fische zu füttern.
Gute Rede. Richtig. Das heißt, Manipulation durch spezielles Anbieten von Artikeln. Gut, viele Leute würden jetzt sagen, ist mir egal, ist mir ja ganz recht, wenn genau die Artikel erscheinen, die ich sowieso gekauft hätte.
Naja, wer dumm bleiben will, muss ich einfach jetzt einbringen. Ja, es ist so, man darf im Leben leben, auch wenn man dumm ist. Aber es muss intrinsisch in uns verankert, ist es ja drin, seit unserer Kindheit, ja, dass wir lernen wollen, dass wir klüger werden wollen, dass wir auf höhere Ebenen steigen. Und in dem Moment, wo Leute kommen und sagen, nee, bleib mal dumm, und in dem Moment, wo ich dann so wie in Aldous Huxleys Schöne neue Weltbuch, ne, auch noch sage, nee, ist okay, wenn ich dümmer bin, dann müssen wir merken, hey, das ist ein Alarmsignal, weil das ist nicht Leben, das ist nicht Leben, dumm zu bleiben, sondern wir müssen klüger werden. Wir haben zwar das Recht darauf, auch als Dümmere leben und existieren zu können und nicht aus dem eigentlichen Leben herausgedrängt zu werden, aber es ist ganz wichtig, dass wir immer und alle Möglichkeiten haben, klüger zu werden und zu lernen. Einer der Gründe, warum ich übrigens mit dem Chaos Computer Club bin, weil dort habe ich zumindest schon eine ganze Menge gelernt.
Okay, über Datenschutz und so weiter.
Unter anderem darüber.
Unter anderem darüber und um einiges mehr, schätze ich mal. Gut,
dann... Ich kann es doch klarer sagen. Ich habe auch dort Sachen gelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass die Sachen überhaupt existieren. Für mich sind dort Dinge gewesen, die völlig neu waren. Also ich bin so ein absoluter Nicht-Techniker und bin als so ein sozialer Politfreak in den Verein gegangen, sehr früh. Und ich habe einfach Dinge gelernt, von denen ich nie wusste, dass sie existieren, sogar so weit, dass es mir heute mein Mathematiklehrer leid tut, dass er nie geschafft hat, mich wirklich zu erreichen. Und das ist das Wichtige. Wir müssen Dinge lernen, die uns gar nicht interessieren. Das ist das Wichtige. Und das ist zum Beispiel im Chaos Computer Club mir so häufig passiert, dass ich mittlerweile sagen kann, es gibt eigentlich nichts mehr, was mich nicht interessiert, außer Dummheit und Dinge, die dazu genügen, Dummheit weiter existieren zu lassen.
Und alle anderen leben einfach weiter in ihrer Welt, ihrer Linie entlang, die sie möglicherweise manipulativ geführt werden und bleiben mehr oder weniger dumm nach der Schule, nach der Ausbildung. Gut.
Und sind immer traurig und haben schlechten Sex.
Okay, gibt es da Studien dazu? Ist das bewiesen oder ist das eine reine Vermutung?
Ich glaube, es gibt viele Studien darüber. Es gibt gerade, Manfred Spitzer ist ein Mensch, der macht viel Gehirnforschung, hat sich mit Lernen beschäftigt. Das ist der Mann, es ging gerade durch die Medien. Fernsehen macht doch dumm. Der steckt hinter dieser Information. Tippt ihn ein bei Amazon, geht dann zu eurem Lieblingsbuchhändler, bestellt dort Bücher von Herrn Spitzer, lest sie. Es ist tatsächlich bewiesen, dass man dumm gemacht werden kann, dass man dumm bleiben kann. Bildschirme gehören übrigens ganz wunderbar dazu, speziell im Kindesalter. Also der Beweis wird angetreten. Und zwar immer mehr und immer weiter. Und insofern kann ich sagen, ich bin schon ganz richtig dann, wenn ich da ein bisschen rumpöble auf diese Dummen und die dumm bleiben wollen.
Ah ja. Das betrifft jetzt das Fernsehen? Betrifft das auch das Internet mit dem Dummbleiben?
Das kann auch sein. Also es gibt zum Beispiel, Frau Spitzer sagt, also Computer nicht unter 12 Jahren. Bei Mädchen ab 12 Jahren, Jungen sollten eigentlich bis 14 damit warten, bevor sie an den Computer sich setzen. Also ich habe selber noch nicht gelesen, meine Freundin hat es mir erzählt, die ist Lehrerin von Beruf und deswegen auch an Lernen interessiert, noch besonders. Das ist super interessant und sobald sie es ausgelesen hat, bin ich dran.
Okay, jetzt fühle ich mich ziemlich dumm, weil das wusste ich jetzt noch nicht, aber gut, wieder was Neues gelernt. Darf ich dich noch kurz ansprechen auf die Big Brother Awards, die ihr irgendwie vom Föbot, glaube ich, verteilt, richtig?
Naja, der Föbot mal zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen, also
der Computer
Club ist dabei, die Humanistische Union, die FITUG, die Forum für Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, wen habe ich noch, die Deutsche Vereinigung für Datenschutz. Wir haben es einfach zusammengetan als mehrere Organisationen, weil einfach wir sind alleine nicht klug genug, um Big Brother Awards zu vergeben. Und man kann uns Vorschläge einsenden, also wir sammeln die immer jedes Jahr. Dieses Jahr hatten wir etwa fast 300 zusammen, wo Leute sagen, hier, die nominieren oder die sind böse oder guckt euch das mal an. Und dann setzen wir uns mit der Jury hin, gehen die Sachen durch. Wir hatten dieses Jahr 5 Bände, in denen die Vorschläge drin abgespeichert waren, ausgedruckt waren, mussten wir durchschauen. Oh. Und am 28. Oktober werden in Bielefeld in einer großen Gala-Veranstaltung von 2 Stunden diese Preise verliehen. Richtig schön mit Vorträgen, mit Kabarett, mit Musik, ein super Moderator, den wir haben dabei. Bühnenshow wird es dann vergeben. Wir haben uns dann überlegt, wer die kriegen sollen. Wir verraten es nicht vorher, also keine Chance, jetzt aus mir herauszulocken, sondern erst am 28. Oktober ab 16 Uhr ist die Freigabe. Dann geht es auch sicherlich durch andere Medien und Zeitungen, Radio und Fernsehen. Und da sind wir auch gerade dabei, das zu organisieren. Und es macht höllisch Spaß und es bewirkt vor allen Dingen viel. Wir haben gesehen, seit wir die Big Brother Awards machen, ist das Interesse an Datenschutz immens gestiegen. Und wir kriegen auch mit, dass darüber auch sehr viele Leute auch wieder Hoffnung fassen und nicht sagen, ja, ich kann eh nichts machen und eigentlich ist ja auch nicht so schlimm, sondern seit wir geschafft haben, dass der Metro-Konzern seine Payback-Kundenkarte, wo so ein Schnüffelchip drin war, die zurückziehen musste, sehen viele Leute, doch, man kann was tun und die helfen uns und schicken uns Sachen und unterstützen uns und so weiter. Also das macht richtig Spaß und wenn wir es hinkriegen, haben wir sogar einen Livestream, das wissen wir aber noch nicht genau. Letztes Jahr haben wir es auch behauptet, hat es aber nur stocken funktioniert, aber dieses Jahr hoffen wir, dass es besser wird. Aber mal gucken.
Okay, wie viele von diesen Negativpreisen werden denn pro Jahr vergeben?
Das ist verschieden, meist waren es 7, mittlerweile sind wir bei 8 gelandet.
Weil es so viele Kandidaten gibt?
Genau, das Angebot ist zu groß.
Ja, wir könnten noch viel mehr verteilen, aber eigentlich sollten es fast schon wieder weniger sein, weil es besser für die Öffentlichkeit zu verstehen ist, aber egal. Also wir sitzen jedes Jahr da und wissen nicht, wen wir eigentlich jetzt rausschmeißen sollen, weil so viele haben es verdient. Es wird zum Teil immer schlimmer, die Machtkonzentration immer größer, also gerade im Adresshandel hat man so das Gefühl, es gibt nur noch ein einziges großes Unternehmen, das den betreibt. Also wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber ich muss schon sagen, wir haben auch einige Gefechte gewonnen und ich denke mal, wenn je mehr Leute sich dem anschließen und es mitbegreifen und auch wissen, ja, nee, das und das und das ist mir auch nicht recht oder ich will nicht, dass mein zukünftiger Chef schon meinen ganzen Lebenslauf kennt, bevor er mich überhaupt gesehen hat. Also ich glaube,
ja,
das sind...
Wofür bewerben, ja.
Ja, kommt drauf an, wer ins mittlere Management gehen will. Also ja. Ist klar, dass Personalchefs nicht nur die Abiturbücher und lesen, wo drin steht, wie oft die Leute besoffen waren auf der Klassenfahrt, sondern...
Das heißt, man könnte dann auch, man könnte auch schon schreiben, ich möchte den Job haben, mein Lebenslauf kennen Sie ja bereits.
Ja, genau. Das wären dann die angenehmen.
Das wäre dann so ein Rückschlag, aber vielleicht kriegt man den Job dann doch nicht. Ja, gibt es Kandidaten, die mehrfach schon nominiert, beziehungsweise schon mehrfach irgendwie einen Preis gewonnen haben, so wie die drei von der Telekom, weil wie bitte das früher mal war und hier sind wieder unsere drei von der Telekom. Ja.
Also wir kriegen natürlich welche, die jedes Jahr nominiert werden.
Okay,
ich stelle auch fest, dass ganz viele nominiert werden, die bereits einen Preis bekommen haben, weil darüber die Sachen überhaupt erst bekannt geworden sind.
Ah, ja.
Die Post hat es schon zweimal bekommen. Dieses Jahr werden wir auch Wiederholungstäter haben und die gleich für eine DNA-Probe vorschlagen. Nicht?
Mindestens.
Aber wir versuchen natürlich auch als Jury ein bisschen auch die Aufgabe auszufiltern. Also wir machen ja extra keine Publikumsabstimmung, einfach damit es auch ein bisschen spannend bleibt, weil das Wichtige ist ja nicht, die Leute jetzt vorzuführen und in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern das Wichtigste daran ist eigentlich zu erklären, was ist da eigentlich hinter, warum haben die einen Preis bekommen, warum ist das böse, sich die Zeit dafür zu nehmen, das genau zu erklären. Wer uns daran interessiert ist, wir haben eine Webseite, hat ja jeder heutzutage, aber die ist tatsächlich gut gepflegt, bigbrotherawards.de. Ja, das ist also ist richtig anstrengend, das zu machen und ich bin sehr froh, dass wir jemanden haben, der sich darum kümmert.
Ja, ich bin auch froh.
Da sind alle Laudationen drin, da kann man nachlesen, drin stöbern. Ja. Also aus 5 Jahren Big Brother Awards kann man da schon gucken und am 28. Oktober kommen dann die neuen dazu.
Und die Seite ist bigbrothersawards.de oder?
Ganz genau, bigbrotherawards.de.
Ohne Minus und ohne Komma in der Mitte.
Ja, genau.
Ohne Wenn und Aber, genau.
Irgendwie findet man da auf jeden Fall hin. Ihr habt ja nur intelligente Hörer, insofern werden die das schon finden.
Ich hoffe mal, dass die Hörer nach unserer Sendung ein Stück weit intelligenter sind als vor der Sendung.
Auch ich denke auf jeden Fall.
Nein, das nicht, vielleicht informierter, aber intelligenter, ich glaube nicht.
Das kommt dann mit der Zeit.
Intelligent macht. Das wäre schön.
Das kommt auf die Dauer, wenn wir noch mehr solcher Sendungen senden.
Ja.
Gut. Wunderbar. Dann danke ich dir ja ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Uns auch,
ja. Moderator. Einer der besten, die ich in der letzten Zeit gehabt habe.
Oh, super. Das nehme ich doch gerne entgegen, das Kompliment. Das ist nämlich mein erstes Mal heute.
Oh mein Gott, wie mit David in der Technik. Der hat das dann auch prima hinbekommen.
Daniel. Aber das macht nichts.
Aber der macht das schon öfters.
Der macht Radio.
Was war sein erster Call-In?
Genau, der erste immerhin. Call-In, richtig. Das hat auch sehr gut funktioniert, wie ich das sehe.
Ja. Genau.
Learning by doing. Ich liebe es.
Richtig. Okay, in der nächsten Sendung rufe ich wieder an.
Super.
Bis dann, mach's gut, tschüss.
Alles Gute, tschüss.
Danke. So, jetzt schalten wir erstmal unsere Leitung wieder ab. Also, die Telefonleitung, mich natürlich nicht. Und jetzt haben wir so viel geredet und so viel gehört. Jetzt brauchen wir, glaube ich, alle erstmal eine Musikpause und dann hören wir uns danach wieder und dann diskutieren wir nochmal und reflektieren nochmal über das, was wir vielleicht gerade gehört haben. Und gut, wir machen jetzt einfach weiter, auch wenn unsere Zeit eigentlich schon vorbei ist, aber wir haben die Möglichkeit, heute länger zu machen, also werden wir das auch nutzen, beziehungsweise haben wir ja schon irgendwie 4 Minuten genutzt und wir machen einfach weiter und wie gesagt, jetzt gibt's erstmal Musik. Interessant.
jetzt schon, bevor das erste Licht hereinscheint. Den habe ich jedem erst geklaut, in einem zwielichtigen Land. Sie hatten mir vertraut, und jetzt haben sie den Charme. Denn von all den Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten. Wir sitzen auf der Treppe, um uns Geschichten zu erzählen. Wenn ich noch eine gute Lüge hätte, würde ich mich nicht länger quälen. Denn von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten, die Interessanten. Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten, die Interessanten. Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten, die Interessanten. Schätze ich doch am meisten die
just a mirror for the sun.
So, jetzt hatten wir nach unserem ausführlichen Telefoninterview mit Padelun, unserem Experten sozusagen, jetzt wollten wir noch mal ein paar Fragen stellen an uns, beziehungsweise hier in der Runde und noch ein paar Bemerkungen machen. Also zum Beispiel, dass es zu dem Datenschutz gibt es ja auch Gesetze. Also es ist dieses ganze Datenschutz bzw. das Freigeben von Daten passiert eigentlich in einem gesetzlichen Rahmen. Nur leider muss man feststellen, dass es öfters oder sehr oft nicht beachtet wird bzw. nur teilbeachtet wird oder dass es sehr, sagen wir, unerfreulich irgendwie behandelt wird, dieses Thema. Und dazu hat der Kai noch was zu sagen. An einem konkreten Beispiel sozusagen.
Also grundsätzlich ist es so, dass jedes Unternehmen, jedes größere Unternehmen, was irgendwie viel mit Daten zu tun hat, einen Datenschutzbeauftragten braucht. Eigentlich braucht jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten.
Ab 5 Leuten, glaube ich, oder so.
Das kann man.
Nee, das war der Betriebsrat.
So. Nun, einen Bekannten von mir ist es vorgekommen, er hat unerwünschte Werbung von American Express bekommen. Also man kann sich vorstellen, American Express ist keine kleine Firma.
Ja.
Und American Express hat sehr viel mit sehr vielen persönlichen Daten zu tun. Was kaufe ich? Wie viel Geld gebe ich aus? Wie viel Schulden habe ich? Und ähnliches. Nun, mein Bekannter hat jetzt da angerufen und wollte den Datenschutzbeauftragten sprechen. Das war nicht möglich, weil American Express Deutschland keinen Datenschutzbeauftragten hat. So sieht man halt, dass auch große Firmen, die jetzt auch wirklich Daten, die schützenswert sind und auch vom allgemeinen Interesse, sich, man kann sagen, einen feuchten Kehrich um Datenschutz kümmern. Solange das so ist, sind unsere Daten natürlich nicht besonders sicher.
Mhm. Ja. Jetzt ist ein kleines Loch. Der Tanjev wollte uns jetzt nochmal genau erklären. Wir hatten vorhin angesprochen, dass man E-Mails lieber verschlüsseln sollte oder besser verschlüsseln sollte, damit sie eben nicht mehr so leicht lesbar sind, um sich eben sozusagen selber zu schützen. Also man sagt, ich fühle mich da nicht sicher. Auch wenn ich vielleicht überhaupt nichts zu verbergen habe, aber wie wir von gehört haben, eigentlich geht das keinen etwas an und man muss es eigentlich auch nicht begründen. Wie muss ich es machen, um mich selber zu schützen? Also was brauche ich dafür? Brauche ich irgendwelche Programme oder brauche ich irgendwelches Wissen und so weiter? Und Tanja, sag uns dazu doch einfach nochmal ein bisschen.
Ja, also das Verschlüsseln von E-Mails ist total kompliziert. War es früher zumindest. Es gibt mittlerweile so Programme, die das total einfach machen. Es gibt zum Beispiel das Programm Thunderbird von Mozilla. Das ist ein E-Mail-Programm, damit kann man seine E-Mails verschicken und auch empfangen. Ich weiß nicht, viele haben das vielleicht schon mal gehört. Ein bisschen bekannter ist der Firefox, mit dem kann man im Internet surfen. Und der Thunderbird ist praktisch so das Programm, was von derselben Gesellschaft programmiert wird und für E-Mails zuständig ist. Es gibt dafür ein sogenanntes Plugin, das heißt eine kleine Software, die man aus dem Internet runterladen kann und nachinstallieren, die zusätzliche Funktionen bereitstellt. Und das ist genau die Funktion, die ich brauche, um meine E-Mails zu verschlüsseln. Das Konzept ist im Prinzip so, jeder braucht zwei Schlüssel, einen öffentlichen und einen privaten. Der private heißt so, weil nämlich der ist privat und den sollte man auch nicht irgendwie weitergeben. Sondern den behält man schön bei sich auf seiner Festplatte und sorgt möglichst auch dafür, dass keiner diesen Schlüssel irgendwie hat. Den öffentlichen kann man ins Internet stellen, kann man irgendwo hinstellen, verschicken an seine Freunde und so weiter. Und beim Verschlüsseln wird mit dem öffentlichen Schlüssel von dem Empfänger die Nachricht verschlüsselt. Danach kann kein Mensch mehr diese Nachricht entschlüsseln, außer der Empfänger selbst. Das heißt, selbst ich als Absender kann meine eigene E-Mail nicht mehr lesen, weil ich bräuchte den privaten Schlüssel des Empfängers. Den habe ich aber nicht. Den hat nämlich nur der Empfänger, hoffentlich. Der Empfänger dagegen kann die ohne Probleme wieder lesen. Das scheint recht kompliziert, aber die Software Thunderbird zusammen mit diesem Plugin, Anycmail nennt sich das, macht es dann halt möglich. Die Software gibt es kostenlos runterzuladen. www.mozilla.de, schätze ich mal, .de, bestimmt, ne? Mozilla.org, ja. Org gibt's, O-R-G hinten. Ist ja eine Organisation, richtig. Das gibt's da kostenlos und frei. Und das Schönste ist, es sogar, ist nicht nur kostenlos, ist sogar auch noch legal. Selbst das Benutzen ist hierzulande legal. Ja. In diesem Programm ist es möglich, durch wenige Mausklicks sich erstmal so ein Schlüsselpaar zu generieren, also zu erzeugen. Da ist es möglich, seine Schlüssel ganz leicht in eine E-Mail einzufügen, um die wegzuschicken, den öffentlichen Schlüssel. Es ist ganz einfach anzuklicken, ich möchte diese E-Mail jetzt halt verschlüsseln. Und dann kriegt man eine Auswahl und dann kann man sagen, okay, ich habe den Schlüssel von dem Absender nicht, den ich brauche. Ich möchte den gerne runterladen, dann wird er automatisch runtergeladen und so weiter und so weiter. Ein kleines How-To, nee, ein How-To haben wir nicht. Kai schreibt mir hier gerade Nachrichten auf Zettel.
Er versucht es.
Man darf ja hier nicht reden im Radio, wenn ein anderer redet. Deswegen werden Zettel geschrieben. Wir müssen noch ein bisschen Zeichensprache lernen am besten. Wir haben... ein How-To haben wir nicht. Wir haben ein How-To zu diesem GPG-Programm. Das ist was Ähnliches.
Also das aber wir können aber ja wir einfach mal...
Wir könnten ja eigentlich mal eins machen.
Okay, extra für unsere Hörer werde ich ein How-To schreiben. Wir haben eine Seite www.cccmz.de. Auf dieser Seite findet man unten rechts irgendwo, also auf der rechten Seite sind so ganz viele kleine Links, die man anklicken kann. Ziemlich weit unten ist ein Link, der heißt Wiki.
Wie der kleine Wikinger.
Wie der kleine Wikinger. Wiki der Wikinger. Und hinter diesem Link verbergen sich weitere Seiten und da gibt es auch ein Suchfeld irgendwo. Da kann man dann mal eingeben.
Wir können es natürlich auch auf die Hauptseite verlinken.
Thunderbird, ich weiß nicht, ob der Michael das macht.
Aber gut. Aber das ist ja egal.
Und da werde ich dann mal ein How-To schreiben. Das kann jetzt ein paar Tage dauern, bis das online ist. Und da könnt ihr dann genau nachlesen, wie man das macht. Wer Geschmack dran gekriegt hat. Wir haben ja gehört, dass es ganz wichtig ist, seine E-Mails zu verschlüsseln, damit die keiner liest, weil man sonst verdummt. E-Mail ist natürlich nur ein Baustein. Genau. Ich kann vielleicht in der Sache auch noch Eigenwerbung machen. Wir haben morgen unsere 2-Jahres-Feier. Der CCCMZ ist inzwischen ein eingetragener Verein.
Nach viel hin und her.
Nach viel und hin und her,
wie das früher
und so ist. Aber auch so schwer war es doch gar nicht am Ende. Und wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Wir bestehen schon seit 2 Jahren. Wir sind zwar nicht seit 2 Jahren eingetragener Verein, aber wir sind seit 2 Jahren schon ein Verein. Es gibt ja auch nicht eingetragene Vereine. Die sind sogar im Recht, im Gesetz erwähnt und so weiter. Genießen auch diverse Rechte und ich glaube sogar Pflichten. Und morgen Abend, das heißt am 21. wird die Feier sein, und zwar in der Kreativfabrik in den Räumen. Wie wir schon gesagt haben, hinten beim Schlachthof in Wiesbaden, der ist wohl hinreichend bekannt. Das kann man auch suchen, da kann man sich durchfragen. 19 Uhr geht's los offiziell. Es gibt allerdings kein spezielles Programm oder so, sondern wer kommt, kommt. Wir erwarten Gäste und es wäre schön, wenn ein paar von euch vorbeikämen, die da interessiert sind. Wer will, dem zeige ich auch morgen, wie man das mit den E-Mails macht.
Gut. Genau, wir sind immer offen für neue und interessierte Leute. Es müssen auch nicht immer so reine Technik-Freaks sein, wie wir zum Beispiel vorhin auch von Pat Loon gehört haben, der selber gesagt hat, dass er eigentlich mit Technik weniger zu tun hat, sondern eher, sagen wir, politisch oder anders engagiert ist. Ich zum Beispiel bin mehr so der kreative Typ und mache so Design zum Beispiel jetzt in unserem Haufen.
Es wundert mich eigentlich, dass gerade Padelun dann so eine Mailbox betrieben hat, selbst irgendwie zu Hause, oder wie? Als Nicht-Techniker, interessant.
Gerade das macht ja auch das Chaos aus, dass eben verschiedene Leute aus verschiedenen Gebieten zusammenkommen und das Wissen miteinander teilen.
Genau, und wie gesagt, man kann immer...
Großer Ansatz, den wir haben, also wir versuchen regelmäßig Vorträge zu veranstalten, also intern in unserem Verein, um uns gegenseitig weiterzubilden, unser Wissen zu mehren und etwas intelligenter zu werden.
Genau. Und jetzt wissen wir ja auch, warum seit heute, warum es wichtig ist, dass wir intelligenter werden.
Genau, und wie gesagt, immer für alles offen sein. Und wenn ihr jetzt die Sendung hört und sagt, hier, da hatten wir Lust, auch mal irgendwie uns zu beteiligen oder einfach uns das mal anzuschauen, kommt einfach zu vorbei. Wie gesagt, jeden Dienstag sind wir auch in denselben Räumlichkeiten anzufinden, ab circa 7 Uhr. Und wie gesagt, wenn Interesse da ist, kommt einfach vorbei. Ja, ich bedanke mich dann erstmal, weil wir sind jetzt ziemlich am Ende unserer Sendung, bei euch Hörern und bei allen, die uns jetzt unterstützt haben und diese Sendung möglich gemacht haben.
Darf ich mal erwähnen? Den Daniel muss ich auf jeden Fall erwähnen. Der hat dafür, dass es seine erste Telefon-Live-Schaltung in einer Radiosendung war. Er macht öfter Radio hier, aber die erste Telefon-Live-Schaltung hat super geklappt.
Danke, danke, danke.
Und der Rest hat natürlich auch alles.
Ihr wart die besten Hörer, die wir jemals hatten. Okay, es war unsere erste Sendung.
Aber auf jeden Fall die besten. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich denke, es hat uns allen Spaß gemacht. Und danke, dass ihr reingehört habt. Und dann wünsche ich allgemein noch einen schönen Abend. Und wir schließen das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Musik ab. Dankeschön und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Твой работа.